So, auch von mir, herzliches guten Morgen. Und ihr habt in diesem Herbst ja eine Predigtreihe über die sogenannten kleinen Propheten der Bibel gestartet. Die kleinen Propheten im Alten Testament, die letzten 12 Bücher, die zusammen also auch als 12 Prophetenbuch bezeichnet werden, ja, die heißen nicht klein, weil sie unwichtiger wären, sondern weil ihre Bücher im Vergleich zu den großen Propheten, also wie Jesaja, Jeremia oder Hesekiel, einfach nur kürzer sind. Aber auch wenn die Bücher kurz sind, haben sie doch ziemlich viel Tiefgang. Denn sie geben uns einen kompakten Einblick ins Herz Gottes für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wie sein Herz so schlägt. Und für meine Predigt heute Morgen habe ich den Propheten Haggai ausgesucht, einer der unbekanntesten Autoren der Bibel. Was wissen wir über Haggai? Wir wissen, was sein Name bedeutet. Sein Name bedeutet so viel wie der am Fest Geborene, also wie die, die Ostern oder Weihnachten Geburtstag haben. Der am Fest Geborene. Das wissen wir. Wir wissen nicht, ob er erst im Exil in Babylon geboren wurde oder ob er noch den Untergang Jerusalems miterlebt hat. Dann wäre er allerdings schon ein steinalter Mann gewesen. Denn wir wissen sehr genau, wann er gewirkt hat. Nämlich vom 29. August bis zum 18. Dezember im Jahr 520 vor Christus. Das war zur Zeit des persischen Königs Darius. Eine kurze Karriere für einen Propheten also, gerade einmal knapp 4 Monate lang. Und wir wissen auch gut, wer seine Kumpel waren, nämlich ein anderer Prophet namens Zacharia, dann der Statthalter von Jerusalem, Serubbabel, und ein Priester mit dem häufigen Namen Josua. Wo steht Haggai in der Geschichte der Königreiche des Volkes Israel? Zuerst kamen die Könige Saul, David und Salomo um 1000 vor Christus. Dann zerbricht das Reich. Die Könige Judas und Israels machen Gott wenig Freude. 722 zerbricht das Nordreich Israel unter den Assyrern. 587 zerbricht das Südreich Juda unter den Babyloniern. Lange währt die Gefangenschaft in Babylon bis 538. Dann kehren sie heim in die Heimat. Und hier, einige Jahre nach der Heimkehr, im Jahr 520 vor Christus, tritt Haggai auf, der am Fest Geborene. Und seine kurze Karriere als Prophet beginnt, sozusagen auf halber Strecke zwischen König David und König Jesus. Haggai zeigt uns in seiner Botschaft eine bestimmte Verführbarkeit unseres Herzens auf. Was ist der größte Rivale gegen ein Leben mit Gott, gegen einen lebendigen Glauben und gesunde Gemeinden? Der größte Rivale ist nicht da draußen in der Welt. Der größte Konkurrent hockt in uns selbst, in unserem Herzen. Der größte Konkurrent ist unser stures, aufsässiges Herz. Das ist die größte Konkurrenz gegen das Leben mit Gott. Und dieses Herz schlägt ein Haken nach dem anderen, wie ein Kaninchen auf der Flucht, um genau dem zu entkommen, was doch das Heilsamste und Beste für uns wäre, nämlich ein Leben mit Gott. Adam und Eva entkommen Gott durch ihr Misstrauen. Jakob entkommt Gott durch seine Tricksereien. Aaron entkommt Gott durch seine Feigheit. David entkommt Gott durch seine Zügellosigkeit. Salomo entkommt Gott durch seine Maßlosigkeit. Die Könige Israels entkommen Gott durch ihre faulen Kompromisse. Der Konkurrent sitzt hier drin in unserem Herzen. Das ist das Problem. Und beim Propheten Haggai hören wir heute von einer ganz besonderen Variante dieses Problems. Haggai wirkte als ein Teil der Juden, gerade aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem zurückgekehrt war. Ihre Aufgabe war es, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Doch statt Gottes Haus zu priorisieren, kümmerten sie sich lieber um ihre eigenen Häuser und Interessen. Haggai macht klar, Der Segen Gottes hängt davon ab, ob das Volk Gottes Willen ernst nimmt. Die Folge der Vernachlässigung? Missernten und Mangel. Gott will, dass sie umdenken. Haggais Hauptbotschaften sind, Gott an erste Stelle setzen. Der Tempel steht vor Gottes Gegenwart. Wenn wir Gott vernachlässigen, fehlt uns sein Segen. Ermutigung. Gott sagt, ich bin mit euch. Haggai 1,13. Auch wenn die Aufgabe groß scheint. Zukunftshoffnung. Haggai blickt über den Tempel hinaus auf Gottes großes Heilshandeln in der Zukunft. Ich lese euch den Bibeltext für meine heutige Predigt aus dem Prophetenbuch Haggai, Kapitel 1, die Verse 1 bis 15, nach der Basisbibelübersetzung vor. Es war im zweiten Regierungsjahr von König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats. Da kam das Wort des Herrn zu Serubabel und Jeschua. Serubabel, der Sohn des Shealtiel, war Statthalter in Juda. Und Jeschua, der Sohn des Josadak, war Hohepriester. Es war der Prophet Haggai, der beiden das Wort mitteilte. So spricht der Herr Zebaut. Das Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, um das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Das Wort des Herrn kam zum Propheten Haggai und er gab es weiter. Wie könnt ihr in eurem reich verzierten Häusern wohnen, während der Tempel noch in Trümmern liegt? Jetzt aber spricht der Herr Zebaut. Überlegt doch einmal, wie es euch geht. Ihr sät viel, doch ihr erntet wenig. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, doch ihr werdet nicht betrunken. Ihr habt etwas anzuziehen, aber keinem wird warm. Und wer sich etwas Geld verdient, der verdient es für einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaut. Überlegt doch einmal, wie es euch geht. Jetzt geht hinauf ins Gebirge, holt Holz und baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich Gefallen haben und damit ehrt ihr mich, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, aber nur wenig bekommen. Bringt ihr das Wenige in euer Haus, blase ich es weg. Warum ist das so? Ausspruch des Herrn Zebaut. Weil mein Haus in Trümmern liegt. Ihr aber seid damit beschäftigt, nur für eure eigenen Häuser zu sorgen. Deswegen, ja wegen euch, hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde keinen Ertrag gebracht. Ich habe eine Dürre herbeigerufen auf die Erde und in den Bergen. Sie trifft alles, was den Erdboden hervorbringt, Getreide, Wein und Öl. Auch Mensch und Vieh trifft die Dürre und alles, was ihr mit euren Händen gemacht habt. Serubabel, Jeschua und das übrige Volk hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Serubabel war der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua war der Sohn des Josadak. Sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, den der Herr, ihr Gott, geschickt hatte. Das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sagte Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, Ausspruch des Herrn. So begeisterte der Herr Serubabel, Jeschua und das übrige Volk für den Tempelbau. Serubabel war der Sohn Shealtiels und Statthalter in Juda. Jeschua war der Sohn Josadaks und der Hohepriester. Sie kamen zusammen und machten sich an die Arbeit am Haus ihres Gottes, des Herrn Zebaut. Das war am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Regierungsjahr von König Darius. Das Buch Haggai bildet zusammen mit den folgenden Prophetenbüchern Sacharja und Maleachi den Abschluss des 12-Prophetenbuches. Es bezieht sich auf den Neubeginn Israels am Ende des Exils, nach der Rückkehr aus der Verbannung nach Babylonien. Sein Thema ist der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Bereits 539 vor Christus hatte der Perserkönig Kyros II. Durch einen Erlass den Wiederaufbau verfügt. Doch seitdem war nichts geschehen. In dieser Lage tritt der Prophet Haggai auf, der zusammen mit Sacharja auch in Esra 5,1 und 6,14 erwähnt wird. Durch die Datierung im Bibeltext lässt sich seine Wirkungszeit ganz genau wiedergeben. Die vier Auftritte des Propheten fallen in die Zeit vom 29. August bis 18. Dezember 520 vor Christus. Es ist kein Zufall, dass die Datumsangaben im folgenden Sacharja-Buch weitergeführt werden. Offenbar sollen die dort geschilderten Visionen als Fortsetzung gelesen werden und die von Haggai angekündigte Wende vor Augen führen. Das Buch gliedert sich in zwei Teile, die jeweils den Empfang zweier Gottesworte schildern. Im ersten Teil setzt sich Haggai mit Widerständen im Volk auseinander. Das Volk befindet sich in einer wirtschaftlichen, schwierigen Lage und will aus diesem Grund nicht mit dem Wiederaufbau des Tempels beginnen. Für Haggai sind jedoch Frieden und Wohlstand an den Tempel gebunden, sodass dessen Wiederherstellung keinen Aufschub duldet. Darum spricht er dem Volk Mut zu und stellt ihm und dem Tempel eine herrliche Zukunft und die Anerkennung durch die Völker in Aussicht. Auch im zweiten Teil geht es um Verzögerungen beim Tempelbau. Eine Besserung der wirtschaftlichen Lage wird aber erst eintreten, wenn der Grundstein für den Tempel gelegt ist. Dabei deutet Haggai die Grundsteinlegung als das Ende der Unreinheit des Volkes. Denn das Volk braucht den Tempel, weil es sonst keine vollgültigen Opfer darbringen kann. Damit wird die Grundsteinlegung zum Wendepunkt. Von diesem Tag an kehrt der Segen Gottes zu seinem Volk zurück. Den Abschluss des Haggai-Buches bildet eine Weissagung an den Statthalter Zerubabel, der wie König David mit »Mein Knecht« angeredet wird. Er ist ein Enkel des Königs Joachim und damit ein Nachkomme aus dem Haus David. Als der persische König Kyrios die Juden heimkehren lässt, kommen sie in eine völlig zerstörte Stadt zurück. Das muss ausgesehen haben wie nach einem Krieg. Und es war ja auch wirklich ein Krieg gewesen. Der Tempel zerstört, die Mauern geschleift, die Häuser in Trümmern. Was wird man wohl jetzt als erstes tun? Klar, doch die Wasserversorgung sichern, Quartiere herrichten, die brauchbaren Steine sammeln, für eine Suppenküche sorgen, Wachen aufstellen gegen marodierende Banden, ein Büro einrichten, das den Wiederaufbau organisiert. Das ist doch klar. Aber das tun sie nicht. Was sie tun, hat mich total erstaunt. Als allererstes errichten sie einen Altar für Gott und legen die Fundamente für einen neuen Tempel. Zerubabel, der Statthalter, und Josua, der Priester, übernehmen die Regie. Aber vom Volk Gottes heißt es in Esra 3,1, sie versammelten sich und standen hinter diesem Projekt wie ein Mann. Und dann feiern sie erst einmal Gottesdienst. Gott zuerst, nicht wie bei Trump, Amerika first. Das ist das eindrucksvolle Lebenszeugnis dieser Menschen. Gott lieben über alles und vor allem, mit ganzem Herzen, mit dem Verstand und mit allen Kräften. Gott zuerst. Und Gott zuerst gemeinsam. Nicht ein Gebetskämmerlein, sondern ein Ort, an dem sich die Gemeinde versammelt, betet, hört, lobt, opfert. Gott zuerst und Gott in der Gemeinde. Wer hätte nicht Verständnis dafür gehabt, wenn sie gesagt hätten, jetzt müssen wir erst einmal das Nötigste tun, ein Dach über dem Kopf, Mahlzeiten, Schutz vor dem Wetter und vor Räubern, Schutz für die Kinder und ein Lazarett für die Kranken. Aber sie bauen zuerst einen Altar und legen die Fundamente für einen neuen Versammlungsort. Und niemand schüttelt den Kopf. Zerubabel und Josua gingen voran. Die Gemeinde folgt wie ein Mann. Manche mit Tränen in den Augen, weil sie sich noch erinnern, wie schön alles war, damals, vor der Zerstörung. Manche mit schweren Gedanken, Sorgen, wie alles werden wird. Manche müde, manche unternehmenslustig, viele mit einem starken Empfinden. Wir haben das selbst verschuldet und dürfen jetzt doch noch einmal neu beginnen. Und alles mit dem Wissen, wenn wir das jetzt wieder ohne Gott versuchen, dann muss es wieder in die Hose gehen. Nicht noch einmal. Dieses Mal wollen wir es richtig machen. Gott zuerst. Mit Gott leben, nicht ohne ihn. Mit Gott dann auch Quartiere sichern, Mauern errichten, Kinder erziehen, Kranken pflegen, Ehen schließen, das Leben wieder organisieren. Mit Gott und darum, weil mit Gott weder abstrakt geht, noch allein geht, zuerst der Altar und die Fundamente, zuerst die Gemeinde und der Gottesdienst. Sie waren so gut gestartet. So ist das doch bis heute. Gott zu lieben und alles, wirklich alles mit ihm zu leben, ist nichts Abstraktes. Es hat auch immer etwas damit zu tun, zum Volk von Jesus zu gehören. Es geht nicht um maßlose Selbstaufopferung, aber um Treue, um Prioritäten, um den Mut zu sagen, zuerst Gott. Und darum zuerst der Altar, das Volk Gottes, der Gottesdienst, die Gemeinde. Und von da aus alles andere. Mit Gott. Gott zuerst. Aber dann gibt es Widerstand. Von heftigem Widerstand können wir im Buch Esra lesen. Das sind ein paar Leute, die in den Ruinen hausten. Andere aus kleinen Dörfern ringsum. Die machen Stimmung gegen den Wiederaufbau. Und auch gegen den neuen Tempel. Und sie schaffen es tatsächlich, dass der Bau stoppt. Die Katastrophe schlechthin, Baustopp. Und der dauert nicht ein paar Tage, nicht ein paar Wochen, er dauert 16 Jahre. Es braucht nicht viel Fantasie, sich das vorzustellen. Wie wohl die Baustelle aussah, wie sie allmählich verfiel, umrankt von Gestrüpp, kleine Mäuerchen, zusammengestürzt, achtlos herumliegende Steine und Werkzeuge. 16 Jahre Baustopp. Und damit sind wir im Jahr 520 vor Christus, bei Haggai und bei der spezifischen Gefährdung unseres Herzens, von der er redet. Denn erst waren sie erregt, der Widerstand gegen ihre schöne Vision bekümmerte sie. Sie hatten schlaflose Nächte. Aber ganz allmählich richteten sie sich ein. Die Gemeinde, so lernen wir, kam durch Widerstände, durch Rückschläge, durch Stillstand, durch Schrumpfung, durch Konflikte, durch Mangel ganz allmählich mürbe werden. Und dann wandert das Problem von außen nach innen. Und dann wird es zu einer Variante unserer Herzensprobleme. Gott gerät aus der Sicht. Sie ließen es einfach geschehen. Nicht von einem Tag auf den anderen, sondern schleichend. Ganz allmählich. Das Feuer erlosch. Die Begeisterung war weg. Die gute Absicht, es niemals wieder ohne Gott zu versuchen, verdampft. Sie richteten sich ein in ihrem Leben. Das Private übernahm die Regie. Und da war ja auch genug zu tun. Da waren Häuser zu bauen, Karrieren zu planen, Ämter zu besetzen, Reisen zu machen, Kinder zu erziehen, Essen zu kochen, Kranke zu versorgen, Konflikte zu bestehen, Feste zu feiern und vieles mehr. Wahrscheinlich hörten sie nicht einmal auf, ein bisschen fromm zu sein, ein bisschen Tischgebet zu sprechen, gelegentlich zu spenden und den Glauben auch irgendwie zu bejahen. Doch, hätten sie gesagt, wir sind gläubige Menschen. Aber der Glaube durchformte nicht mehr ihr Leben und die Liebe zu Gott durfte nichts mehr kosten. Und irgendwann sah ihr Städtchen Jerusalem auch wieder ganz Schmuck aus. Da trat wieder so einer auf, einer der Unbequemen, Haggai, der am Fest Geborene, im Spätsommer 520 vor Christus. Und er richtete aus, dass Gott sich ernste Sorgen um sein Volk macht. Wieso? War es denn falsch, nicht fromm genug, gegen Gottes Willen Häuser zu bauen, Karrieren zu planen, Ämter zu besetzen, Reisen zu machen, Kinder zu erziehen, Essen zu kochen, Kranken zu versorgen, Konflikte zu bestehen und Feste zu feiern? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Haggai muss nur seine Landsleute auf etwas hinweisen. Verse 2 bis 4. So spricht der Herr Zebaoth. Das Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, um das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Doch das Wort des Herrn kam zum Propheten Haggai und er gab es weiter. Wie könnt ihr in euren reich verzierten Häusern wohnen, während der Tempel noch in Trümmern liegt? Es ist die Diskrepanz, die zum Problem wird. Hier eure Häuser, dort mein Haus. Es sind die verrutschten Prioritäten. Es ist die gemütliche Gleichgültigkeit für die Zustände in Gottes Haus. Das ist das Problem. Und später sagt Gott es noch einmal in Vers 9. Mein Haus liegt in Trümmern. Ihr aber seid damit beschäftigt, nur für eure eigenen Häuser zu sorgen. Das ist ein glasklarer Satz. Nicht die Sorge für das eigene Haus ist das Problem, aber dass sie darüber Gottes Haus vergessen. Jesus sagt in Matthäus 6, 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Sie leben genau anders herum. Es geht ihnen zuerst um alles, was sie selbst brauchen. Und was dann übrig bleibt, mag Gottes Reich zufallen. Das Private hat das Regiment übernommen. Die schöne große Vision vom Tempel für Gottes Volk und der feste Entschluss, nie wieder ohne Gott, jetzt alles und immer mit Gott, ist ganz allmählich verblasst. Erst war es der Widerstand von außen, dann aber kam die Neigung des Herzens zur Trägheit. Das Herz zieht sich langsam zurück, verliert Eifer und Leidenschaft und richtet sich dann ein im schönen privaten Dasein. Wir müssen uns jetzt erst einmal um uns selbst kümmern, heißt es dann. Klar ist das Leben kompliziert und ich glaube, das Leben im Jahr 520 vor Christus war ziemlich kompliziert. Ohne fließendes Wasser, Mikrowelle, Kühlschrank und Waschmaschine, ohne dem Internet. Klar ist das Leben fordernd. Aber wo ist deine Priorität geblieben? Die wenigen Minuten für das Gebet am Anfang des Tages, die eine wertvolle Stunde am Sonntag, der eine Dienst mit Treue und Eifer getan, die Gemeinschaft der anderen, die ich brauche und die auch mich brauchen. Und von da aus mit Freiheit und Freude all das andere, Häuser bauen, Karrieren planen, Ämter besetzen, Reisen machen, Kinder erziehen, Beziehungen pflegen, Essen kochen, Kranke versorgen, Konflikte bestehen und Feste feiern. Ist das nicht alles auch Gottesdienst? Ja doch, sicher, 100%, wenn so das Bild aus dem Buch Haggai, wenn der Altar Gottes in der Mitte steht. Nun könnte man ja sagen, immerhin stehen eure Häuser wieder ansprechend da. Immerhin sieht euer privates Leben ganz gut aus. Aber das tut es nur auf den ersten Blick. Irgendwie klappt das nicht. Irgendwie läuft nämlich gar nichts richtig rund. Haggai zieht Bilanz und er sagt, guckt doch mal genauer hin, wie es euch gerade geht. Das ist spannend. Gleich zweimal sagt er das. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht's wirklich gut? Läuft es rund? Prüft das doch bitte selbst. Der Prophet sagt also, ihr könnt selbst prüfen, was das Ergebnis ist. Ihr werdet sehen, unter dem Strich lohnt es nicht. Wer nur noch nach dem eigenen strebt, bekommt nicht mal dieses eigene. Es klappt nicht. Wer Gott ausklammert, verliert den Segen, so sagt er in den Versen 5 und 6. Überlegt doch einmal, wie es euch geht. Ihr sät viel, doch ihr erntet wenig. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, doch ihr werdet nicht betrunken. Ihr habt etwas anzuziehen, aber keinem wird warm. Und wer sich etwas Geld verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. Löchrige Beutel. Man stopft und stopft und stopft und alles geht verloren. Wer nicht zuerst nach Gottes Reich trachtet, dem entzieht sich am Ende auch all das andere. Es fällt einfach nicht zu. Es fällt durch löchrige Beutel. Wer nicht mehr opfert, das ist die eigentümliche Betriebswirtschaft des Reiches Gottes, hat am Ende nicht mehr, sondern weniger. Die Vergeblichkeit des Lebens schlägt zu. Der Acker steht da mit Dorn und Disteln, obwohl wir ihn im Schweiße unseres Angesichts bearbeitet haben. Aber das muss nicht so sein oder bleiben. Wie in der Geschichte hier. Der Prophet Haggai hat einen einzigartigen Platz unter den Propheten. Denn er ist jemand, dem das Volk Gottes wirklich zuhört und dessen Worten man dann auch noch gehorsam ist. Das Volk tut, was er predigt, mit dem Ergebnis, dass nach nur 4 Jahren der Bau des Tempels abgeschlossen ist. Haggais Rede wird gehört und Gott begeisterte Zerubabel, Jeschua und das übrige Volk neu für den Tempelbau, heißt es im Bibeltext. Das ist entscheidend. Wir wissen, dass purer Druck nur Widerstand erzeugt. Das bedeutet nicht, dass deutliche Worte nicht ausgesprochen werden sollen. Aber wer mit deutlichen Worten, mit lauten Appellen, mit harscher Kritik an sich den Widerstand brechen will, erlebt, dass es nur mehr Widerstand gibt. Der Herr bewegte die Menschen, daran hängt es. Dann ändert sich etwas. Der Prophet muss deutlich reden, aber der Herr bewegt den Geist. Das ist die göttliche Arbeitsteilung. Durch die Menschen geht ein Ruck, aber nicht, weil sie jetzt ein schlechtes Gewissen hätten. Durch sie geht ein Ruck, weil sie Gott selbst wieder gehört haben. Nach langer Zeit ist ein Wort zu ihnen durchgedrungen. Es ist wie ein Erwachen aus tiefem Schlaf. Verwundert schauen sie sich an und denken, was war denn bloß los mit uns? Und dann ordnen sich die Dinge wieder neu. Sie wissen, was zu tun ist, und sie tun es mit Freude. Feindlich gesinnte Bewohner und Hungersnot brachten die Israeliten in enorme Schwierigkeiten. Aber da war noch ein ganz anderes Problem. Und genau hierfür sandte Gott den Propheten Haggai. Das Hauptproblem waren weder die Feinde noch die mangelnde Versorgung, sondern es war ihr Herz. Widerstand kann Gottes Werk nicht verhindern. Die wahre Verhinderung ist ein rückläufiges Interesse an den Dingen Gottes. Wenn uns das, was für Gott wichtig ist, nicht mehr so wichtig ist, dann spielen unsere eigenen Interessen die Hauptrolle. Ich glaube nicht, dass Gott in erster Linie sauer war, dass sie nicht immer noch den Tempel aufgerichtet hatten, obwohl sie schon einige Zeit ja wieder in Jerusalem lebten. Also die Zeitspanne war nicht das Problem, sondern lediglich eines wollte er, ihr Herz erreichen. Ihnen deutlich machen, was Priorität haben muss, damit es ihnen gut geht. Der Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Im Tempel konnte man ihm begegnen, Versöhnung erfahren, ihn anbeten und Weisung empfangen. Die Menschen erfassten nicht die Kostbarkeit der Gegenwart Gottes. Das war für sie keine Priorität mehr. Deshalb sagt Gott zu Haggai, achtet doch darauf, wie es euch geht. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Und das gilt auch für uns heute. Die Botschaft des Propheten ist eindringlich und herausfordernd. Es ist nicht sehr schwierig, sie zu verstehen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Deutlich schwieriger ist es, das in die Tat umzusetzen, wozu Haggai jeden Leser seines Buches auffordert. Damals das Volk Israel, heute uns. Auch wir müssen uns heute die Frage stellen lassen, wie es mit unserer Hingabe und Liebe für Jesus aussieht. Haben sich unsere Herzen anderen Dingen zugewandt? Hat die Energie, Gott zu dienen und uns für sein Haus, also die Gemeinde, zu interessieren, merklich nachgelassen? Was sind uns die Gedanken Gottes über sein Haus noch wert? Haben wir die erste und beste Liebe vielleicht verlassen? Sind wir müde geworden und gehen lieber unseren eigenen Interessen nach? Das soll uns die Botschaft des Propheten Haggai mitten ins Herz treffen. Denn Gott beurteilt unsere Motive, er prüft unsere Herzen und er sieht, wo unsere Prioritäten liegen. Denk noch einmal über die folgenden vier Punkte nach. Erstens, wie sah mein guter Start mit Jesus und in der Gemeinde aus? Zweitens, durch welche Widerstände und Durchstrecken bin ich gegangen und was hat mich dadurch in mir verändert? Drittens, steht Gott noch an erster Stelle in meinem Leben? Wo stelle ich Gottes Anliegen hinten an? Viertens, wo möchte Gottes Geist mich neu bewegen und verändern? Welcher innere Konkurrent müsste dafür das Feld räumen? Die Kernaussage des Propheten Haggai ist, setzt Gottes Anliegen an die erste Stelle. Besonders dann, wenn ihr versucht, euer eigenes Leben zu ordnen. Gott will segnen, dich persönlich und auch uns als Gemeinde. Doch damit das geschehen kann, müssen wir unsere Prioritäten richtig setzen. Die gute Gesinnung des Volkes wird von Gott mit einer ermutigenden Zusage beantwortet. Vers 13. Da sagte Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch. Wenn Gott bei seinem Volk eine Gesinnung sieht, zu gehorchen, verspricht er, ich bin mit euch. Gott geht mit dir, wenn du dich auf ihn ausrichtest. Wenn Gott dabei ist, gibt es die Garantie für Hilfe, Schutz, Kraft und Segen. Es gibt keine größere Ermutigung, eine Aufgabe zu erfüllen. Selbst in den besten Tagen gibt es nichts Besseres. Gott fordert dich nicht nur heraus, sondern er verspricht auch seine Nähe und Hilfe. Wenn du dich für Gottes Anliegen öffnest, dann wird er dich begleiten und dich segnen. Amen.